die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde und vor allem liebe Jubelkonfirmandinnen, liebe Jubelkonfirmanden, vor der eigentlichen Predigt möchte ich ja sozusagen mit so einem kleinen Vorspann beginnen. Und ich nenne diesen Vorspann ein Lob auf den Montag als den zweiten Feiertag. Man merkt das ja, so richtig beliebt ist er ja nicht, dieser Ostermontag oder dieser Pfingstmontag, dass das auch immer ganz direkt in den Gottesdienstzahlen war, viel weniger Besuch als an den eigentlichen Festen selbst. Beliebt sind sie nicht, diese zweiten Feiertage, die immer danach kommen, nach dem Fest. Und es gibt viele auch christlich geprägte Länder, da gibt's die gar nicht. Und auch bei uns, wie gesagt, die Kirchen werden an diesen zweiten Feiertagen nicht wirklich voll. Aber wem sage ich das überhaupt? Und da ist es aber auch kein Wunder, dass diese Festmontage ganz oben sozusagen auf der Abschussliste von denen stehen, die uns Deutsche gern ein bisschen mehr arbeiten sehen würden. Aber wozu sind sie gut, diese Festmontage, diese zweiten Feiertage immer nach den hohen Festen? Und ich denke, die sind dazu gut, uns daran zu erinnern, dass die Feste, die wir feiern, Feste des Anfangs sind. Das sind keine Wochenendfeste und das sind schon überhaupt nicht irgendwelche Abschlussfeste. Der Sabbat, der Tag des Ausruhens, der ist ja jetzt für uns als Christen zusammengefallen mit dem Sonntag, also dem Tag des Aufbruchs. Darum ist es kaum mehr zu fühlen und zu erleben, was es bedeutet, dass Christus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Der Sabbat im Judentum bis heute, das ist der Samstag. Der Montag, das war damals sozusagen schon der Sonntag war damals sozusagen schon der erste Arbeitstag, an dem sich Auferstehung ereignet. Nach unseren Gewohnheiten wäre das der Montag, weil die meisten ja am Montag mit ihrer Arbeit beginnen, wenn sie nicht Pfarrer sind und montags ihren freien Tag haben. Also man kann sagen, als die Frauen zum Grab gingen, da war damals keine Feiertagsruhe. Da war wahrscheinlich schon richtig viel los damals in Jerusalem. Die Geschäfte, die waren wieder offen, man konnte kaufen, konnte einkaufen. So wie es heute ja auch ist, wenn da mal ein Feiertag war, man denkt, es gibt nichts mehr zu kaufen und stürmt dann wieder hin und kauft die Läden leer. Also die Geschäfte, die waren damals wieder offen gewesen am ersten Ostersonntag. Und ich könnte mir vorstellen, als die Frauen damals auf dem Weg zum Grab gewesen sind, vielleicht haben sie die Müllabfuhr getroffen, die unterwegs war, vielleicht haben sie Lieferanten getroffen, die schon wieder ihrer ganz normalen, ihrer ganz alltäglichen Arbeit nachgegangen sind. Als die Frauen mit der Botschaft des Engels zurückkehrten in die Stadt, da sahen sie in die verschlafenen Augen der Frühschicht, mussten vielleicht dem einen oder anderen Karren ausweichen, der da in Jerusalem unterwegs war, der gerade auf dem Weg zum Markt gewesen ist, um dort die Stände und Läden wieder mit Lebensmitteln zu versorgen. Und das ist ganz wichtig. Ostern, das feiern wir nicht als Happy End. Ein Happy End, das gibt's in Hollywood-Filmen, ja, weil es einfach schön ist. Ostern ist nicht das Happy End der Geschichte Jesu, sondern Ostern, das ist der Aufbruchsmoment. Das ist der Moment, an dem alles von vorne, alles nochmal neu beginnt. Dass wegen Auferstehung am Sonntag, am ersten Tag der Woche, die Schöpfung geht wieder von vorne los. In Christus ist nämlich jetzt eine neue Schöpfung geworden. Darfst du erleben, was neue Schöpfung ist? Von Ostern, da geht eine Bewegung aus. Und diese Bewegung, die von Ostern ausgeht, die will nicht mehr als unser eigenes Leben verwandeln. Tag für Tag immer wieder neu. Und weil für uns im Berufsleben faktisch Montag der erste Tag geworden ist, darum ist es nur richtig und gut, dass die beiden Anfangsfeste, also Ostern und Pfingsten, dass die so hineinreichen in unseren Alltag, in die Geschäfte des Alltags hinein und diesen freien Montag noch mit sich ziehen. Darum ist es nur richtig, dass wir diese Feiertage auch ehren und verteidigen, dass wir sie verteidigen gegen alle Versuche, sie einzuebnen und damit unseren Glauben noch so ein Stück mehr hinauszudrängen aus dem normalen Leben hier in unserer Gesellschaft in Deutschland, eines nachchristlichen Landes. Soweit jetzt erstmal mein kleines Vorwort zum Kirchenjahr und zum Ostermontag. Als Sie, liebe, ich sag jetzt mal Jubelkonfis, ja, als Sie vor vielen Jahren Ja gesagt haben zu der Botschaft von diesem auferstandenen Herrn Jesus Christus, da war das eine Botschaft, die gerade, die zuallererst den Alltag betrifft. Wir haben uns schon kennengelernt am letzten Sonntag im März, haben zusammen Kaffee getrunken, nachmittags hier im Foyer. Und vielleicht hat das bei einigen ganz wunderbar geklappt. Vielleicht sagt aber auch der eine oder die andere, ich möchte mit dem Vertrauen in diesen Gott nochmal ganz neu anfangen, nochmal ganz von vorne beginnen. Und Ostern, das ist ja ein Anfangsfest. Vielleicht gerade heute am Ostermontag, ein Feiertag eigentlich so mitten im Alltag, eine ganz wunderbare Gelegenheit, um mal Schwierigkeiten für den Glauben aus dem Weg zu räumen. Aber jetzt das biblische Zeugnis, das uns ebenfalls davon erzählt, wie Auferstehungserfahrung ja in den Alltag hineinreicht. Und es erzählt uns auch davon, wie schwer es die Auferstehung manchmal hat, mitten in unserem normalen Leben, mitten in unserem Alltag geglaubt zu werden. Als Predigttext, da hören wir gleich von der zweiten richtigen Begegnung mit dem Auferstandenen, wie es uns das Lukas-Evangelium berichtet. Die ersten Zeugen, die drei Frauen am Grab, die hatten da ja nur zwei Boten angetroffen. Petrus, er hat sogar nur das leere Grab gefunden. Es sind die zwei Jünger, die auf dem Heimweg ins Dörfchen Emmaus dem Auferstandenen dann zuerst begegnen. War Thema gestern in unserer Osternachtsfeier. Aber die erkennen ihn nicht. Erst als er den Fremden zum Abendessen einlädt, er ihnen das Brot bricht, also Abendmahl mit ihnen feiert, da gehen ihnen die Augen auf. Das ist der Herr selbst, das ist Jesus, der da mit ihnen am Tisch sitzt, der von den Toten auferstanden ist, der jetzt bei ihnen ist. Kaum ist Jesus verschwunden, machen sie sich beide wieder auf den Rückweg. Sie eilen los zu den Jüngern, die sich in Jerusalem noch ganz ängstlich, also die haben sich noch so richtig in die Hosen gemacht, die sich da barrikadiert haben und die zutiefst irritiert sind, als sie diese Nachricht hören, ja, dass das Grab jetzt leer ist. Ihnen erzählen die Emmaus-Jünger, was sie erlebt haben. Und so geht die Geschichte weiter. Ich lese als Predigttext Worte aus dem Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, Was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihm. Er sprach aber zu ihm: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man sollte ja meinen, so den ersten Zeugen der Auferstehung damals, denen sei das leicht gefallen zu glauben. Doch selbst im Angesicht des Auferstandenen scheint es Schwierigkeiten mit dem Wunder zu geben. Diese Schwierigkeiten, die möchte ich gern mit euch betrachten. Und vielleicht kann man mal überlegen, kann prüfen, gibt es denn diese Schwierigkeiten vielleicht auch in unserem eigenen Leben, dass das Vertrauen in die Auferstehung schwerfällt? Da ist zuallererst die Schwierigkeit Nummer 1. Die Jünger, die erwarten gar nichts. Die sind ja irgendwie so kein Stück vorbereitet, dass es jetzt zu der Begegnung mit dem Herrn kommen kann. Und vielleicht kennt ihr das auch. Wenn man mit einem nicht rechnet, dann erkennt man ihn nicht so leicht. Und als Jesus kommt, da halten sie ihn ja für so ein Gespenst, so eine Art Gespenst, für einen Geist. Da erschrecken sie sich erstmal gehörig, wie so im Gruselheftchen oder so. Jesus, der muss ihnen zunächst die Angst nehmen. Und ganz vorsichtig nähert er sich ihnen, zeigt ihnen die durchbohrten Hände, zeigt ihnen die Wundmale an seinen Füßen. Ich bin's wirklich. Wer Hebräisch kann, der weiß, da steckt der Gottesname mit drin. Der Gottesname heißt übersetzt ja einfach nur: Ich bin. Ich bin's wirklich, sagt Jesus. Im Hebräischen ist das eine Anspielung. Ich bin der, der sein wird. Ich bin Jahwe, ich bin der Gott Israels. Ich bin's wirklich, sagt er. Und so ganz nebenbei erfahren wir hier auch etwas darüber, was Auferstehung ganz konkret bedeutet. Das Neue Testament macht ganz deutlich, dass der auferstandene Jesus Christus weder eine wandelnde Leiche, heute oder vielleicht Zombie sagen ist, noch dass er irgendein bloßer Geist ist. Auferstehung heißt nicht, dass sich eine Art Seele vom Körper löst und nun in alle Ewigkeit über diese Erde schwebt. Auferstehung betrifft Leib und Seele. Auferstehung betrifft den ganzen Menschen mit all seinen Funktionen. Und als ob er das jetzt demonstrieren will, als ob er das ganz praktisch vorführen will, lässt sich dieser auferstandene Jesus ein Stück Fisch geben und isst diesen gebratenen Fisch vor ihren Augen. Und Auferstehung ist auch nicht einfach ein wiederbelebter Toter. Er ist verwandelt, ist anders, als er noch vor der Auferstehung war, ist so verwandelt, in die Allmacht Gottes hinein verwandelt, dass er nie wieder sterben wird. Sein Körper ist nicht nur Geist, er ist auch Materie, aber anscheinend eine ganz andere Form, die wir noch nicht kennen. Und das wird ganz besonders deutlich, wenn derselbe Auferstandene, der hier den Fisch isst, im Johannesevangelium sogar durch die verschlossenen Türen hindurchgehen kann. Und trotzdem kann Thomas ihn berühren, trotzdem kann er seine Wunde anfassen. Durch die Tür ist er eben noch gegangen, dann ist er berührbar. Wir werden eine neue Art von Schöpfung sein, sagt es Paulus. Aber wirklich Schöpfung. Auferstehung bedeutet nicht bloß ein Fortleben in der Erinnerung oder ein Eingehen in die geistliche Welt. Das hätten die Jünger eigentlich damals wissen müssen. Doch hier liegt die Schwierigkeit Nummer 2. Sie haben offenbar vergessen, was ihnen Jesus selbst zu seinen Lebzeiten gesagt hat. Oder vielleicht haben sie auch gar nicht richtig hingehört, ich weiß es nicht. War ihnen das mit Tod und Auferstehung einfach zu weit weg, zu krass, zu heftig oder so? Keine Ahnung. Oder kam es ihnen so theoretisch vor oder waren sie schon so aufgeklärt, haben gedacht, das ist so weltfremd, was er uns da erzählt. Jedenfalls muss der Auferstandene so ein kleines Repetitorium, also eine Wiederholungsstunde einlegen, muss ihnen nochmal alles erklären. Da muss einer aus dem Tod zurückkehren und sagen, ja, ja, es ist alles wahr. Schätzt die Verheißung nicht gering. Glaubt den Worten, die euch doch schon so lange gegeben sind, die ihr schon so lange gehört habt. Im Judentum, die ihr schon seit eurer Bar Mitzwa gehört habt. Im Christentum die Worte, die ihr seit eurer Konfirmation im Religionsunterricht gehört habt. Aber immerhin, nach dieser Lektion verstehen die Jünger. Und da sie verstehen, verschwindet ihre Angst. Die Angst verschwindet und macht jetzt Platz für die Freude. Jetzt könnte alles super, jetzt könnte alles so perfekt sein, aber jetzt sind wir bei der Schwierigkeit Nummer 3 angelangt. Bin ganz ehrlich, für mich ist der folgende Satz der eindrucksvollste und der sprechende im ganzen Abschnitt, den ich als Predigttext vorgelesen habe. Weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, da stand, sie konnten es nicht glauben vor Freude. Wir begegnen als Pfarrer ja immer so viele Glaubenshindernisse bei Menschen. Das Unverständnis ganz massiv, die Gleichgültigkeit, das Desinteresse oder auch die Traurigkeit. Aber Freude als Glaubenshindernis ist mir so noch nicht begegnet. Sie konnten es nicht glauben vor Freude. Ich übersetze das in einen Satz, der uns vielleicht bekannter vorkommt. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Dass Jesus von den Toten zurückgekehrt ist, zu schön, um wahr zu sein. Dass die Macht des Todes jetzt gebrochen ist, dass der Teufel besiegt ist, zu schön, um wahr zu sein. Manchmal bei Beerdigungen, da sehe ich Leute vor mir, intelligente, gebildete, wohlwollende Menschen, Menschen, die noch irgendwie religiös geprägt sind, Menschen, die sich noch ja so eine gewisse Achtung vor dem christlichen Glauben bewahrt haben. Aber dann merke ich, wenn ich als Pfarrer diese unerhörten Worte von der Auferstehung in den Mund nehme, dann geht ihnen das offensichtlich zu weit. Dann sehe ich so ein bisschen, wie die Augenbrauen hochgezogen werden. Ich habe das Gefühl, sie wollten mir das auch am liebsten so ganz direkt sagen. Ja, lieber Herr Pfarrer, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Durchschauen wir aufgeklärten Menschen nicht die Sache mit der Auferstehung sofort, so reines Wunschdenken? Müssen wir nicht akzeptieren, wer tot ist, der ist tot? Wissen wir, die wir heute alle eine gute Portion von psychologischem Grundwissen abbekommen haben, nicht genau, wie das funktioniert mit den Fantasien, zu denen uns die Angst vor dem Tod treibt? Was unseren eigenen Ängsten so entgegenkommt, das sagt der aufgeklärte Skeptiker, das kann doch ganz einfach nicht stimmen. Oder Es ist so schön, um wahr zu sein. Liebe Gemeinde, heute am Ostermontag, vielleicht ist diese Art von Unglauben in unserer Zeit am weitesten verbreitet. Misstrauen. Misstrauen gegenüber dem Guten. Wenn uns einer von einer besonderen Glück erzählt, von der perfekten Wohnung, die er gefunden hat, von der neuen idealen Arbeitsstelle. Ich kenne das selber. Wie leicht wird man dann misstrauisch? Da muss doch irgendwo ein Haken dran sein. Was so erfreulich ist, das kann doch gar nicht stimmen. Aber Ostern, das ist auch eine Einladung, aus dem allgemeinen Sumpf des Pessimismus, des Zynismus aufzutauchen, die uns umgibt. Nicht alles, was unseren Wünschen entspricht, ist Wunschdenken. Nicht alles Gute, das uns geschieht, muss auch eine schlechte Seite haben. Was ist es eigentlich, dass es uns so schwer macht, das Gute freudig anzunehmen? Haben wir wirklich so oft schlechte Erfahrungen gemacht? Oder wollen wir uns bloß absichern? Haben wir vielleicht einfach nur Angst, dass wir am Ende doch enttäuscht werden könnten? Ist unser Mangel an Hoffnung in Wahrheit ein Übermaß an Vorsicht? Glaube, das ist in der Tat immer ein Wagnis. In unserem Glaubenskurs Tor zur Bibel, da sagen wir immer, der Glaube, das ist wie der Sprung vom 3-Meter-Brett im Schwimmbad. Das Vertrauen darauf, dass Gottes Hand mich auffängt, dass Gottes Hand mich festhält. Es gab mal Zeiten, da musste der kritische, der skeptische Mensch in unserem Land eine gehörige Menge Mut haben. Weil wer so viel geredet hat, gefragt hat, der hat ein Redeverbot riskiert. Oder sogar den Scheiterhaufen. Aber heute ist die Skepsis gesellschaftsfähig geworden. Es wird ständig alles hinterfragt. Kritikfähigkeit gilt als höchstes Erziehungsziel. Die ironische Weltsicht, die wird als ideale Haltung gefeiert. Aber nicht mehr der Skeptiker ist heute der mutige Mensch, sondern der, der es wagt, das Misstrauen noch mal beiseite zu legen, der, der sich's wagt, das Misstrauen fahren zu lassen. Wahrhaft mutig ist, wer damit rechnet, dass nicht alles egal, aber auch nicht alles umsonst ist. Ich bin der festen Überzeugung. Vertrauen. Vertrauen, das ist die Herausforderung in unserer Zeit. Das ist die Herausforderung in unserem Land, in Deutschland im Jahr 2019. Nicht die Skeptik, sondern das Vertrauen. Liebe Gemeinde, liebe Jubelkonfirmandin, liebe Jubelkonfirmanden, die Osterbotschaft. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Diese Osterbotschaft, die hat's oft ganz schwer in unserem Alltag. Wir rechnen irgendwie so wenig damit, dem Auferstandenen zu begegnen. Und ganz oft, und ich schließe mich da nicht aus, da haben wir seine Worte vielleicht mit den Ohren gehört, aber nicht mit dem Herzen angenommen. Wir haben uns allzu sehr ans Misstrauen gewöhnt. Dann gewöhnt, dass das Schlimmstmögliche eintritt. Aber Ostern, Auferstehung, das führt uns auf den Weg des Vertrauens. Gott, der meint's gut mit uns. Er steht nicht da mit der Apothekerwaage und wiegt uns gleich schwere Häppchen von Guten und Bösen ab, sondern er bietet uns im biblischen Wort ein gerütteltes Übermaß an Gnade an. Und die bietet er jedem an. Jeden Menschen bietet er die an. Dass die Macht des Todes überwunden ist, das ist mehr, als wir hoffen konnten. dass immer wieder Anfänge möglich sind. Anfänge, selbst nach dem größten Leid, selbst in der größten Schuld, dass immer wieder ein Neubeginn möglich ist. Auch nach 25, 50, 60, 65 Jahren Konfirmation, immer wieder ist dieser Neubeginn möglich. Das ist wunderschön, finde ich. Und es ist trotzdem wahr. Amen.